Früher floss das Wasser aus den Bergen ins Tal. Dann kamen einige Herren, kauften das Wasser und ließen es hinter Mauern stauen. Ein Wunder geschah, es floss Strom aus dem Wasser. Der Strom floss in die Maschinen der Herren. Die Maschinen machten mehr Maschinen und mehr Maschinen brauchten mehr Strom. Aber es hatte kein Wasser mehr. Da kauften die Herren gefährliche Atome und ließen sie spalten. Ein Wunder geschah, es floss Strom aus den Atomen. Es floss sogar mehr Strom, als die Maschinen fressen konnten. Da ließen die Herren den Strom zurückfließen zum Wasser und wieder geschah ein Wunder. Das Wasser floss vom Tal hinauf in die Berge. Die Mauern wurden zu klein für all das eingesperrte Wasser. Da ließen die Herren neue planen, die Pumpspeicherwerke. Hier sind wir nun. Wir haben genug von diesen Wundern und diesen Herren. Wir brauchen sie nicht. Wir wollen keine Atomkraft auf den Alpen, weder im Val Madris noch anderswo. Am letzten Wochenende hat im Val Madris ein grosses Fest stattgefunden gegen den geplanten Pumpspeichersee Breda. Gleichzeitig haben auf verschiedenen anderen Alpen Warnfeuerbrände zur Unterstützung der Arbeitsgruppe Val Madris Gurtschusa, die das Fest veranstaltet hat. In der heutigen Sendung gehen wir auf das geplante Projekt näher ein. Ihr hört Hintergrundinformationen zur Atom- und Elektrizitätslobby, die dahinter steht. Dazu Interviews mit einem Gewässerbiologen und Betroffenen aus dem Val Madris selber. Weiter ein Beitrag über den Frauenwiderstand im Val Madris und ein Beitrag über den geplanten Pumpspeichersee im Val Gurtschusa. Val Gurtschusa und das Val Madris sind zwei Nachbartäler und darum haben sich die Leute, die sich gegen die geplanten Seen wehren, auch in der Arbeitsgruppe Val Madris Gurtschusa zusammengeschlossen. Doch zuerst hören wir noch den Franz Hohler.
Der Verkäufer und der Elch. Kennt ihr das Sprichwort, dem Elch eine Gasmaske verkaufen? Das sagt man in Schweden von jemandem, der sehr tüchtig ist. Und ich möchte jetzt erzählen, wie es zu diesem Sprichwort gekommen ist. Es gab einmal einen Verkäufer, der war dafür berühmt, dass er allen alles verkaufen konnte. Er hatte schon einem Zahnarzt eine Zahnbürste verkauft, einem Bäcker ein Brot und einem Obstbauern einen Harrasäpfel. Ein wirklich guter Verkäufer bist du aber erst, sagten seine Freunde zu ihm, wenn du einem Elch eine Gasmaske verkaufst. Da ging der Verkäufer so weit nach Norden, bis er in einen Wald kam, in dem nur Elche wohnten. Guten Tag, sagte er zum ersten Elch, den er traf. Sie brauchen bestimmt eine Gasmaske. Wozu? Fragte der Elch. Die Luft ist gut hier. Alle haben heutzutage eine Gasmaske, sagte der Verkäufer. Es tut mir leid, sagte der Elch, aber ich brauche keine. Warten Sie nur, sagte der Verkäufer. Sie brauchen schon noch eine. Und wenig später begann er mitten in dem Wald, in dem nur Elche wohnten, eine Fabrik zu bauen. Bist du wahnsinnig? Fragten seine Freunde. Nein, sagte er, ich will nur dem Elch eine Gasmaske verkaufen. Als die Fabrik fertig war, stiegen so viel giftige Abgase aus dem Schornstein, dass der Elch bald zum Verkäufer kam und zu ihm sagte, jetzt brauche ich eine Gasmaske. Das habe ich gedacht, sagte der Verkäufer und verkaufte ihm sofort eine. Qualitätsware, sagte er lustig. Die anderen Elche, sagte der Elch, brauchen jetzt auch Gasmasken. Hast du noch mehr? Elche kennen die Höflichkeitsform mit Sie nicht. Da habt ihr Glück, sagte der Verkäufer. Ich habe noch Tausende. Übrigens, sagte der Elch, was machst du in deiner Fabrik? Gasmasken, sagte der Verkäufer. PS, ich weiß doch nicht genau, ob es ein schwedisches oder ein schweizerisches Sprichwort ist, aber die beiden Länder werden ja oft verwechselt.
Ein weiterer Ausbau der Wasserkräfte kommt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Landschaftsschutzes nicht in Frage. Das hat 1975 der Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke, VSE, verbreitet. So hat die Energiewirtschaft damals die AKWs propagieren. Nämlich, die Umweltschützerinnen und Umweltschützer wollen weismachen, mit dem Atomstrom werden die Alpen nicht müssen verschandelt werden. Tatsächlich sieht es genau umgekehrt aus. Die AKWs tun ja bekanntlich, wenn sie nicht gerade einen Defekt haben oder müssen revidiert werden, Strom am laufenden Band produzieren und gleichmäßig liefern. Um die Bandenergie von den AKWs zu speichern, sollen zusätzliche Pumpspeicherstauseen in den Alpen geplant werden. Das hat der Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke VSE im 1985 verlauten lassen. Ganz im Gegensatz zu ihren Aussagen 10 Jahre vorher. Je mehr schlecht verwertbare Bandenergie von den AKWs auf den europäischen Strommarkt kommt, desto grösser wird der Druck, diese Energie in neue Pumpspeicher in den Bergen zwischenzulagern. Der Handel mit elektrischer Energie ist ein lukratives Geschäft. Die Schweiz hat im Jahr 1986 69% aus Frankreich importiert und nachher 50% nach Italien und 36% in die BRD exportiert. Das Stromgeschäft bringt jährlich über 500 Milliarden Franken ein. Das Stromgeschäft, Export, Import, ist also ziemlich direkt an die geplanten Pumpspeicherprojekte gebunden. Geplant sind noch 60 weitere Projekte. Zum Beispiel im Val Bergla, wo ganz am Elektrizitätswerk Zürich gehört, Superdissance im Wallis und das Mammutprojekt im Grimsel, wo die grösste Stromveredelungsanlage der Schweiz soll werden. Die Schweiz soll zum grössten Stromwäscher von Europa werden, und zwar durch den Ausbau der Alpentäler zu einem Stromlager von Europa. Die übertrieben optimale Versorgungssicherheit führt im Endeffekt nicht zu einer Abhängigkeit von der Schweiz zum Ausland, sondern sie führt umgekehrt zu einer Abhängigkeit von der ausländischen und schweizerischen Atom- und Elektrizitätslobby zum Stromtransitland Schweiz, beziehungsweise zu den Alpenstromlager in den Schweizer Bergen. Durch die Speicherung des Atomstroms soll der ungestörte Fluss von der wirtschaftlichen Produktion aufrechterhalten werden. Wie funktioniert eigentlich so ein Pumpspeichersee? Dazu ein Ausschnitt aus einem Interview, wo das Gigawatt die regelmässige Sendung gegen Atomtechnologie mit dem Bernd Kiefer, Gewässerbiologe, gemacht hat.
Ja, Pumpspeicherseen, das sind ganz normale Stauseen, wo einfach Wasser aus tiefer gelegenen Staubecken oder natürlichen Seen wieder hochgepumpt wird. Die Energie, die es für diese Pumpen braucht, die kommt aus anderen Kraftwerken. Früher waren das vor allem Flusslaufkraftwerke, also am Rhein oder an der Ahr, die Kraftwerke zum Beispiel. Oder die Kohlekraftwerke oder Heizölkraftwerke hat man ja kaum in der Schweiz, also vor allem Flusslaufkraftwerke. Mit der Atomindustrie ist es so gewesen, dass immer mehr Energie angefallen ist, die gleichmäßig produziert wird, also während dem Tag und in der Nacht gleichmäßig viel Strom produziert, und dieser Strom wird ja nicht alle aufgebraucht, während der Nacht zum Beispiel, und kann dann benutzt werden, um Wasser in diese Speicherseen hochzupumpen. Während Spitzenlastzeiten kann dann das Wasser wieder durch die Turbinen abgelassen werden für die Stromproduktion. In der Schweiz kennt man Pumpspeicherseen eigentlich schon recht lange. Zum Beispiel der Sihlsee ist in den 30er Jahren aufgestaut worden, der Vegetaler See in den 20er Jahren, und dort hat es von Anfang an Pumpen installiert gehabt, wo Wasser hochgepumpt worden ist mit Energie von den Kraftwerken am Rhein und an der Ahr. Jetzt ist natürlich so, dass sind beides recht kleine Stauseen im internationalen Vergleich, und es werden auch recht geringe Wassermengen hochgepumpt im Vergleich zu dem Inhalt der beiden Seen. Was heute geplant wird an Pumpspeicherseen, das hat ganz andere Dimensionen.
Gibt es im Ausland auch Pumpspeicherseen?
Ja, im Ausland gibt es auch Pumpspeicherseen. Nur, man muss sagen, dass das eine Spezialität ist vom Alpenraum, und zwar besonders von der Schweiz, von Österreich. In Frankreich gibt es wenige Projekte, ich glaube 2 oder 3 nennenswerte. In der BRD gibt es ein größeres Projekt, in Italien gibt es auch ein größeres Projekt. Aber sonst kennt man Pumpspeicherwerke im Ausland eigentlich nicht. Das hängt mit der besonderen Energieversorgungsstruktur zusammen. Die Schweiz kann über sehr kurze Distanzen billigen Atomstrom aus dem Ausland importieren. Dadurch sind die Leitungsverluste nicht groß. In Ländern wie, sagen wir einmal, den USA sind die Distanzen zwischen den AKWs und den Stauseen, die zum Beispiel in den Appalachen oder in Rocky Mountains sind, viel zu groß. Die Leitungsverluste wären viel zu groß, als dass sich das dort lohnen würde. Also das ist ganz spezifisch für den Alpenraum mit seinen kurzen Transportdistanzen.
Zurück zum Val Madris. Die KHR, Kraftwerk Hindri AG Thusis, will im Val Madris in einer Bauzeit von 6 Jahren für 500'000 Franken einen neuen Stausee, eben den Stausee Breda, bauen. Am Fuß vom Staudamm, 165 Meter hoch und 680 Meter breit, soll eine Kraftwerkzentrale angestellt werden. Das Tal hinter dem Damm soll auf einer Länge von 2 Kilometern mit 100 Millionen Kubikmeter Wasser ersäuft werden. Das Kraftwerk Hindri AG ist bei weitem kein bündnerisches Unternehmen. Hauptaktionär von der Kraftwerk Hindri AG sind die Stadt Zürich mit 19,5%, die NOK, die nordostschweizerische Kraftwerk hat gleich viele Aktien und SEPIA Milano hat 20% Aktienanteil. Der Kanton Graubünden und die angehörigen Konzessionsgemeinden haben dann gerade noch 15% der Anteile. Der Rest teilen sich die ATEL, die Bernische Kraftwerke AG, das BKW, die Kraftwerk Brusio und der Kanton Basel-Stadt. Das bedrohte Gebiet, die Breda und Breda Sovrana, sind zwei prächtige Alpen mit vielfältiger Flora und Fauna. Im Moment werden dort 250 Rinder, 60 Kühe und 1000 Schafe gehalten. 20 Bauern und ein grösserer Schäferbetrieb, 3 Sennen- und Hirtenfamilien leben im Val Madris. Dazu kommt das Vieh der Bauern aus dem Appenzell und dem Kanton Zürich, wo regelmäßig über den Sommer ins Val Madris gegeben wird. Das ganz beweidete Gebiet ist 940 Hektare gross. Der Eingriff in die bedrohte Landschaft wäre total und nicht nur während der Bauzeit. Mehrere Alpgebäude, Hütten würden unter Wasser gesetzt. Staudamm, das Turbinenhaus und der See könnten in ein bis jetzt praktisch unberührtes Talteil zu liegen. Eine Hochspannungsleitung würde durch das ganze Tal gebaut werden. Der Talboden mit all den Schuttablagerungen und dem ganzen Humus soll auf den nackten Fels abgetragen werden, um damit den Damm zu bauen. In der Flachmöhr und im ganzen Talgrund beidseits vom fischreichen Madriser Rhein wimmelt es von Milch und Frösch. Der Lebensraum von zahlreichen Amphibien, Reptilien, Wildtieren und Pflanzen, aber auch die bereits bedrohten Greifvogelarten wie der Steinadler sind durch das Projekt massiv bedroht. Die Kraftwerk Hinderi AG beabsichtigt mit ihrer eigenen, überschüssigen Laufkraft und dem billigen, aus Frankreich zugekauften Atomstrom Wasser ins Speicherbecken zu pumpen. Im Winter dann, zur Zeit der grössten Stromnachfrage, wird das im Sommer gespeicherte Wasser über Turbinen laufen gelassen und der Strom teuer ins Ausland verkauft. Beim Aufpumpen vom Wasser ins Speicherbecken wird zwar ein Energieverlust von 30% eingegangen. Der finanzielle Gewinn, den aber die Besitzer der Kraftwerke bei dem Handel machen, übertrifft die Verluste bei weitem. Billiger Atomstrom wird im Sommer aus Frankreich zu Preisen von 2 bis 4 Rappen pro Kilowattstunde gekauft. Im Winter zu 15 bis 18 Rappen pro Kilowattstunde ins Ausland verkauft. Schon jetzt sammelt die Kraftwerk Hinderi AG das Wasser von den Bächen und Flüssen in Avers, im Val Madris und anderen Tälern und leitet es ins Valle di Lei. Von dort aus wird das Wasser ins Kraftwerk in Inner Ferrara geleitet. Dort wird noch mehr Wasser gesammelt und noch saufers geführt. So werden praktisch alle Gewässer in einem Einzugsgebiet von 1100 Quadratkilometern gesammelt. Das jetzt schon bestehende Pumpspeichersystem soll also durch den zusätzlichen Speichersee im Val Madris erweitert werden. Durch das wird nicht nur dreimal so viel Wasser ins Valle di Lei gepumpt werden, sondern auch noch 66 Millionen Kubikmeter ins Hinter-Madrisertal. Das bedeutet, dass die beiden Stauseen im Val Madris und im Valle di Lei 60 Millionen Kilowattstunden weniger Strom produzieren als vorher. Und das dank einem neuen Pumpspeichersee im Val Madris. Weil ja aber das Ziel ist, billigen Atomstrom im Sommer zu verwenden, um das Wasser in die Pumpspeicherseen aufzupumpen und den gelagerten Strom teuer zu verkaufen, ist hier klar, ein Geschäft zu machen.
Questa canzone gli ha uccidato per tutti in pregione. Era amore lor creta, lor combatta per la vita e l'umano. Questa canzone gli ha uccidato per tutti in pregione. Su nostra terra ci morono da fame in Turchia ed Afghanistan. Ci morono da fame in Turchia ed Afghanistan. Ci morono da fame in Turchia ed Afghanistan. Torturati e cloccati in Israele e Iran.
torturate cloccati in Israele e Iran, torturate cloccati in Israele e Iran. Vi canto questa canzone per tutti quelli in prigione, per amor di un'idea, la loro lotta per la vita e l'umano. Vi canto questa canzone per tutti quelli in prigione sulla nostra terra, che muoiono dal freddo in Siberia e Cina, che muoiono dal freddo in Siberia e Cina, che muoiono dal freddo in Siberia e Cina. A 12 in una cella in Cile e Brasile, a 12 in una cella in Cile e Brasile, a 12 in una cella in Cile e Brasile. I sing this song for all people in jail, kept high for a faith, they're fighting for rights, men and life. I sing this song for all people in jail on our earth, with poison done away with, murdered by injustice, tortured and hushed. Torturate da chantate di ideologia. Isolated in Germany, France and my country. Isolated in Germany, France and my country. Isolated in Germany, France and my country. Defamed in Russia and the United States. Defamed in Russia and the United States. Defamed in Russia and the United States. Vi canto questa canzone per tutti quelli in prigione, per amor di un'idea, la loro lotta per la vita e l'umano. Vi canto questa canzone per tutti quelli in prigione sulla nostra terra. Conte Silovaz via, coppazza l'ingiustia, torturate e tacettate di ideologia. With poison done away with, murdered by injustice, tortured and hushed. I sing this song for all people in jail, kept high for a faith, they're fighting for rights, men and life. I sing this song for all people in jail on our earth. Ist das Canzun, ja, ciao, per tuaz in prajun, per amur da lur creta, lur combatta per la vita e l'umano. Ist das Canzun, ja, ciao, per tuaz in prajun.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Breda-Stausee ist im Januar 1986 in Auftrag gegeben worden und ist im Mai 1987 abgeliefert worden. Zur Bedeutung von so einer UVP sagt Bernd Kiefer:
Ja, die Umweltverträglichkeitsprüfungen sind ganz heikle Sachen. Es ist so, im Mai 1986 hat der Bundesrat die Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung verabschiedet und darin wird definiert, was für Bauwerke einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden sollen. Und darunter fallen auch Stauseen. Jetzt, wenn man mal anguckt, wie das Verfahren läuft, da ist es so, dass der Bauherr zum Beispiel jetzt im Bündnerland, kann das die EWZ oder die NOK sein oder der Kanton Graubünden ist ja selbst auch mitbeteiligt an diesen Stauseen. Die arbeiten ein Projekt aus und müssen dann für dieses Projekt eine Umweltverträglichkeitsstudie in Auftrag geben. Also es ist nicht so, dass die Umweltbehörde von dem Kanton zum Beispiel eine Studie in Auftrag gibt, sondern der Bauherr macht das. Er kann auswählen, welches Büro oder welches Hochschulinstitut diese Studie durchführen soll. Es ist zum Beispiel so, dass die Elektrowatt ein eigenes Büro hat, wo sehr viele Umweltverträglichkeitsstudien für Stauseen gemacht werden. Und das zeigt natürlich, dass diese Büros nicht mehr wirklich selbstständig sind, sondern unter dem Druck stehen von den Bauherren. Wenn die Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt worden ist, wird die offengelegt, das heißt, man kann Einsicht nehmen, und die Baubewilligungsbehörde vom Kanton oder von der Eidgenossenschaft bei eidgenössischen Projekten, wie zum Beispiel Waffenplätzen, müssen prüfen, ob jetzt die Umweltverträglichkeit gegeben ist oder nicht. Das ist ein bisschen eine komische Frage, weil die kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Und im Bündnerland, bei den Bündner Kraftwerken, finde ich es besonders heikel, weil ja der Kanton an vielen dieser Kraftwerke beteiligt ist und die Kompetenztrennung zwischen Bauherr und Prüfbehörde überhaupt nicht mehr gegeben ist. Der Kanton ist ja eben selbst Bauherr in dieser Frage. Also es ist dann eine ganz komische Verfilzung zwischen den einzelnen Institutionen, und es ist sehr schwer dann zu kontrollieren, ob wirklich seriös und politisch einwandfrei diese Umweltverträglichkeitsstudie gemacht worden ist und nachher von dem Kanton auch geprüft worden ist. Jetzt ist es so, dass die Umweltorganisationen das Recht haben, da Einspruch zu nehmen. Aber da müssen sie Gegenexpertisen machen lassen, und die sind teuer. Also das geht bei einer Kraftwerks-UVP, kostet eine Gegenexpertise schnell mal mehr als 50.000 Franken. Das geht also ganz böse ins Geld. Diese Kompetenzverwischung, die ich da eben angetönt habe, die ist eigentlich bekannt aus der AKW-Industrie. Dort ist es ja auch so, dass bei der Rahmenbewilligung die Kompetenzen zwischen Bund und Bauherren oft sehr verwischt sind und dass die da finanziell auch sehr oft beteiligt sind an diesen Projekten. Jetzt aber weiter, wie die UVP durchgeführt wird und wer das macht. Bei den Bündnerprojekten ist es so, dass irgendwelche Ökologiebüros machen, freischaffende Ökologiebüros, bestehend aus Biologen, Landschaftsökologen und so weiter und so fort. Die machen eine Studie, wie auf der einen Seite die Projektbelange, so nennt man das, also die Baumaßnahmen, die da geplant sind, und auf der anderen Seite die Umweltbelange, wie, welche Konflikte es da gibt. Bei den Projektbelangen, da kann man unterscheiden in die Bauphase, dann in den Betrieb von so einer Pumpspeicheranlage, in Störfälle und Katastrophen. Es kann ja sein, dass mal der Damm bricht, und nachher den Abbruch, wenn das Ganze stillgelegt werden soll. Auf der Seite von den Umweltbelangen, da unterscheidet man zum Beispiel in den Bereich Wasser, also Oberflächengewässer, Grundwasser, wie ist es mit den Restwassermengen, bei den Bächen, die da angezapft werden, wie ist es zum Beispiel mit dem Leben in dem neu entstehenden See, was ist da zu erwarten, sind da Fische drin, was für Fische sind da drin, können die sich selbst vermehren. Dann geht es in Richtung Landschaftsökologie, werden bestimmte schützenswerte Pflanzengesellschaften betroffen, werden irgendwelche Tiere betroffen, zum Beispiel irgendwelche Gemspopulationen, können die da nicht mehr wandern, so wie die das im Jetzt-Zustand, also im Ausgangszustand machen können. Dann geht es in den Bereich Luft, welche Luftverunreinigung tritt auf beim Bau, beim Betrieb nachher, es geht um den Lärm und so weiter und so fort. Es sollen also wirklich alle Umweltbelange geprüft werden, und zum Schluss soll eine Synthese gemacht werden aus diesen ganzen Einzelbereichen zu einer Gesamtaussage, wo dann die Konflikte zwischen dem Projekt und der Umwelt genauestens aufgelistet werden sollen und so dargestellt werden sollen, dass es Laien verstehen können.
Der Kasper Schuler, hier auf Valmadris, er ist ein Unterländer, sagt zu seinen Erfahrungen, die er mit der Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht hat.
Ein UVP ist, das muss man sich meiner Meinung nach, das ist ganz persönlich eine Ansicht, bewusst sein, das ist total eine perverse Sache. Weil ein UVP ist nichts anderes als eine naturwissenschaftlich-materialistische Aufnahme von der Natur. Als Beispiel, der Wildhüter von Mavers und sein Helfer haben müssen alle Munkerlöcher zählen, die innerhalb des Staugebiets liegen. Die sind durchs Tal gelaufen auf einer Hangseite und haben alle Murmeltierlöcher gezählt. Dann hätten sie noch unterscheiden zwischen den unbewohnten und den bewohnten Murmeltierbauten. Nach einem halben Tag hat es dann abgelöst und sie sind zu uns in die Hütte gegangen, Kaffee saufen gekommen und haben gefunden, also irgendwo können uns die Herren natürlich schon hin und vorne. Wir haben jetzt einen Streifen aufgenommen von diesem Hang und die sollen eine Hochrechnung machen. Also man kommt dort her, da Grenzen, wo eine Zahl, irgendwann kommt eine Zahl raus, in diesem Tal im Staugebiet wohnen, ich sage jetzt was, 3000 Murmeltiere. Und irgendwann muss der Kanton, das Umweltschutzamt, das Raumplanungsamt, den Stab brechen über eine Murmeltierpopulation. Es sind jetzt 1000 Murmeltiere schützenswert, darunter hat es sehr seltene schwarze Exemplare, oder sind die nicht schützenswert, weil es noch viele Murmeltiere gibt. Und so läuft es bei allem, so läuft es bei den Blumen und so läuft es bei den Wasserläufen. Einer von denen, der da hinten rumgestoffelt ist und Pflänzchen gezählt hat, ist Vorstandsmitglied von der WWF-Sektion Zürich. Und man sieht, man kommt hierher, da Grenzen, wo so ein Büro, ein Ökologiebüro, im Clinch ist zwischen Umweltinteressen und Überlebensinteressen, weil die leben von Umweltverträglichkeitsprüfungen, wo Kraftwerke zahlen. Und Kraftwerke haben einen grossen Einfluss darauf, wer eine Umweltverträglichkeitsprüfung macht. Also schwankt so ein Büro, das Umweltverträglichkeitsprüfungen macht, immer zwischen einer kraftwerksfreundlichen Ausgabe, die ihnen die Arbeitsplätze erhalten, und einer umweltfreundlichen Ausgabe, die ihnen Glaubwürdigkeit erhalten. Und das ist noch interessant zu wissen, dass auch die Leute, auch wenn sie betonen, sie seien objektiv, absolut nicht objektiv sind. Können sie. Also wer das Gefühl hat, dass sie nachher objektiv, naturwissenschaftlich, der erleidet einem Irrglauben, wo heutzutage offensichtlich predigt wird, dass man alles in Zahlen fassen kann. Vom Murmeltier über Pflänzchen bis zur Lebensqualität. Also ich weiß auch nicht, vielleicht messen sie eine Sonnenscheindauer da hinten oder was weiß ich. Die Tatsache ist, dass das ein riesen Alp ist, der nur dann sinnvoll zu bewirtschaften ist, wenn der Talboden, der zerstört werden sollte, weiterhin vorhanden ist. Und alles andere, ist, auch wenn man es noch so objektiv fasst, ist relativ. Ob jetzt ein rauschender Wasserfall schützenswert ist oder nicht, das ist natürlich eine Ermessenssache. Also glaubt nicht, ein UVP sei objektiv. Das ist wirklich birrenweich.
Das also der Kasper Schuler, hier auf Valmadris. Jetzt aber nochmal zurück zum Bernd Kiefer, dem Gewässerbiolog, was er zur wissenschaftlichen Kompetenz von so einer UVP sagt.
Jetzt ist es so, dass viele der Auswirkungen gar noch nicht wissenschaftlich beurteilt werden können. Was das landschaftsökologisch heißt, also was für eine Veränderung das gibt für die Pflanzengesellschaften dort, für die Tiere dort, für irgendwelche Frösche und Reptilien und Gott weiß was, das kann man ganz schwer, also ich würde sagen, da weiß man heute überhaupt noch nicht genug. Was auch dazu kommt, ist, dass man nicht weiß, wie sich dadurch zum Beispiel der Untergrund verändert, wie es mit dem Boden ist, ob sich die Durchwurzelung vom Boden ändert und deshalb die Erosion zunimmt. Da hat man also viel zu wenig Kenntnisse zurzeit und es sind erst jetzt Forschungsprojekte im Gange, die abklären sollen, welche Restwassermengen überhaupt ökologisch verträglich sind und welche nicht. Aber bis diese Arbeiten abgeschlossen sind, da wird es noch einige Jahre gehen. Also man prüft da irgendwas, was eigentlich wissenschaftlich seriös noch überhaupt nicht prüfbar ist. Und nachher entscheidet eine Behörde darüber, die mit dem Projekt finanziell eng verbunden ist. Und was das heißt, kann man sich ja vorstellen.
Wenn jetzt das Ökologiebüro zum Schluss kommt, ein Pumpspeichersee sei ökologisch nicht zu vertreten, können Sie das überhaupt durchsetzen?
Ja, ich glaube, dass Sie das nicht durchsetzen können. Es ist so, dass als der Entwurf von der UVP-Verordnung verabschiedet worden ist, hat es eine Tagung von der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft gegeben. Und an den Referaten, die dort gehalten worden sind, ist mehrmals ganz klar betont worden, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung kein Mittel sein soll, um Projekte zu verhindern, sondern dass mit der UVP ganz klar Projekte optimiert werden sollen. Und wenn jetzt ein Büro kommt und sagt, ja, das Projekt ist aus ökologischen Gesichtspunkten nicht vertretbar, dann wird der Bauherr kommen und wird sagen, da seid ihr nicht gefragt worden, darüber muss die Bewilligungsbehörde entscheiden, ihr müsst nur die Konflikte aufzählen und dann Lösungsmöglichkeiten für die Konflikte vorschlagen. Aber die Frage, ist das verträglich oder nicht, das habt ihr nicht zu beantworten.
Wenn's z'Leibstadt oder z'Mühleberg zum letzten Loch ausdampft, dann hörst kein Wort vom ganzen Werk, ei stille, gross und sanft. Erst wenn private Zähler ticken, erst wenn eine Zeitung fragt, dann hüstelt mal ein Pressechef halb locker, halb verstockt. Es ist nicht passiert, es klappt alles wunderbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, das ist schon zumutbar. La 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 la. Wenn's Russland ein Reaktor schmilzt und alles ringsum versucht, und wenn eine böse Strahlenwolke durch ganz Europa kreucht, wenn Österreich Kind nicht mehr rauslässt und Deutschlands Gemüse verbannt, schallt laut und froh der Ruf von Bern durchs ganze Schweizer Land. Es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, es klappt alles wunderbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, das ist schon zumutbar. La 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 la. Wenn's Basel unten am Rhein ein Höllenfeuer ausbricht, wo tonnenschwere Fässer platzen wie Ballen ohne Gewicht. Den Leuten ist schlecht, es wird nicht schwindlig, sie wissen nicht warum. Und wo sie noch am Kotzen, sie sagt das Radio diddeldum. Sie ist nicht passiert, es ist nicht passiert, es klappt alles wunderbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Kinder sollen ruhig in die Schule, das ist schon zumutbar. La 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 la. Sando bringt der Rhein ums Leben. Und Siba hilft dabei. Menschen hat ja keine Brechts, hat können schlimmer sein. Glaubet ihr noch irgendetwas? Und wenn ja, wem? Es ist nicht mal die Rede von Katastrophen. Ereignis, sagt man dem, denn es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, es klappt alles wunderbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, das ist schon zumutbar. La 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 la. Und geht die ganze Welt mal unter im nuklearen Knall, wo alles zu grauer Asche macht, dann hörst du auf jeden Fall. Noch zuletzt auf Radio DRS im grossen Strahlenkranz der Leo Schlumpf, wo durchgibt, der Gottherzig noch ganz. Und es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, es klappt alles wunderbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, es klappt alles wunderbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, es klappt alles wunderbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Nur ganzes bisschen ist daneben, doch das ist zumutbar. Doch das ist zumutbar. Doch das ist zumutbar.
Die UVP-Resultate vom Stausee Breda liegen im Moment noch beim Amt für Umweltschutz. Nächstens sollen die Verhandlungen von der Kraftwerk Hindri AG mit der Gemeinde Solio, Besitzerin vom Gebiet Valmadris, bezüglich Landerwerb und Alpwirtschaft aufgenommen werden. Solio liegt auf der anderen Talseite und wird den Stausee nie sehen und hat zudem seit 80 Jahren keine Vieh mehr auf dieser Alp. Die Umweltverträglichkeitsprüfung kommt zum Schluss, dass der Breda-Stausee ein relativ umweltfreundlicher Bauvorgang sei. Die optische Veränderung bleibe auf den Talboden beschränkt und sowieso stelle Tier- und Pflanzenwelt in Madrid keinen Sonderfall dar. Auch bezüglich Alpwirtschaft sei eine vernünftige Lösung möglich. Der Viehbestand müsste einfach reduziert werden. Die Kraftwerk Hindri AG lancieren im Moment eine grosse Werbekampagne für ihr Projekt. In der Regionalzeitung Pöstli in Thusis wird der Bevölkerung erzählt, in ganzseitigen teuren Inserat, warum der Stausee in Madrid unbedingt gebaut werden muss. Anfang Oktober veranstaltet Kraftwerk Hindri AG in Andeer ein grosses Fest. Zu diesem Fest ist die ganze Bevölkerung vom Konzessionsgebiet eingeladen. Man redet von Gratis-Mittag, Übernahme von Unkosten bei den Arbeitungen der Bevölkerung und man redet von einem speziellen Empfang für Gemeinderäte. Außerdem prüft das EMD im Moment die Errichtung eines Panzerschiessplatz in Madrid. Ersäufen oder verschiessen? Langsam scheint sich die Schlinge um das entlegene Bergtal zu schliessen.
Dass einige vieles und die meisten weniger oder wenig haben, kann man damit erklären, dass einige bedeutend und die meisten unbedeutend sind. Dass einige fast alles und die restlichen fast gar nichts haben, kann man damit erklären, dass einige klug und die restlichen dumm sind. Dass einige mächtig und die anderen ohnmächtig sind, kann man damit erklären, dass einige verschlagen und die anderen die Geschlagenen sind. Dass einige immer mehr haben wollen und viele daher immer weniger haben, kann man damit erklären, dass einige über Leichen gehen und viele unter den Leichen sind. Dass einige über alle regieren und diktieren, kann man damit erklären, dass einige Geschichte machen müssen und mit allen anderen Geschichte gemacht wird. Zwar heißt es, vor Gott sind alle Menschen gleich. Und human, das möchte jeder gerne sein. Aber welcher Bedeutende will sich schon mit einem Unbedeutenden? Welcher Kluge will sich schon mit einem Dummen? Welcher Verschlagene will sich schon mit einem Geschlagenen auf eine Stufe stellen? Wer will das schon? Die Erde gehört uns allen, so wie der Sand, den man im Grabe uns eines Tages freundlicherweise nachwerfen wird. Aber im Leben gehören die Armen den Reichen, die Dummen den Klugen, die Geschlagenen den Verschlagenen, die Gläubigen der Kirche, die Schwarzen den Weißen, die Naiven den Raffinierten, die Schweigenden den Schwätzern, die Friedfertigen den Streitsüchtigen. Die Erde aber könnte uns allen gehören, wenn dein Haus auch mein Haus, mein Geld auch dein Geld, dein Recht auch mein Recht, mein Los auch dein Los, dein Kleid auch mein Kleid, mein Glück auch dein Glück, dein Leid auch mein Leid wäre. Teile und herrsche nicht. Aber wer kann das schon?
Wehren heisst für uns im Moment, darauf aufmerksam machen, was da geplant ist und den Leuten im Unterland zeigen, was für Zusammenhänge das ist, dass das nicht nur ein Bündnerproblem ist, sondern weil die Kraftwerke ja zu 87% den Unterländern gehören, das ist ein Problem, wo die Zürcher entscheidet, wo die Berner entscheidet, Basler entscheidet, beziehungsweise die Kraftwerke, die dort zu Hause sind.